Bei der Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich eine interessante Beobachtung an mir gemacht. Es hat mich überhaupt nicht belastet, mich mit dem Sterben zu befassen. Im Gegenteil, es hat mir etwas für das Leben gegeben. Das war so nicht zu erwarten, gehört doch die Angst vor dem Sterben zu den Urängsten der Menschen. Ich dachte, vielleicht bin ich ja auch deshalb für das Leben gestärkt, weil ich zwei Menschen sterben sah. Erst meine Frau, nachdem ich sie 5 Monate zu Hause gepflegt hatte, später meine Mutter im Altersheim. An diesem Sonntag ist Totensonntag, man gedenkt der Toten, ein guter Anlass für ein Gespräch über die sogenannte Sterbehilfe. Der Bundestag will sie neu regeln. Mein Gast wurde 1962 in Navarra in Italien geboren. Über die deutsche Schule in Mailand kam er zum Studium der Medizin in München, Spezialgebiet Neurologie, wurde Inhaber des Lehrstuhls für Palliativmedizin an der Universität München und gehört zu Europas wichtigsten Palliativmedizinern. Jetzt hat er einen Lehrstuhl für dieses Fach in Lausanne in der Schweiz und leitet dort auch am Universitätsspital den Dienst für Palliativpflege. Sein Buch über das Sterben war ein Bestseller. Sein neues heißt Selbst bestimmt sterben. Verlag CH Beck, 17,95 Euro. Herzlich willkommen, Professor Gian Domenico Borasio.
Ich grüße Sie, Herr Kahle.
Was bereitet Ihnen, Herr Professor Borasio, an Ihrem Beruf Freude?
Vor allem der Umgang mit den Patienten und ihren Familien. Da werden wir wirklich jeden Tag sehr, sehr reich beschenkt. Zum einen, weil diese Menschen uns teilhaben lassen an einem der intimsten Phasen ihres Lebens, nämlich die letzte Lebensphase und das Sterben. Und zum anderen, weil wir das große Privileg haben, von diesen Menschen wirklich das Leben zu lernen. Wir schaffen es dann, ein ganz kleines bisschen unsere Prioritäten wieder neu zu ordnen, wenn wir hören, was den Menschen am Lebensende im Rückblick wirklich wichtig ist. Ich habe bisher noch keinen einzigen Patienten gehabt, der mir gesagt hätte, wissen Sie, ich hätte doch in meinem Leben mehr arbeiten sollen.
Es ist doch eigentlich schrecklich, sterben zu müssen. Aber es ist offenbar nicht schrecklich, Menschen beim Sterben zu begleiten.
Ich glaube auch nicht, dass es schrecklich ist, sterben zu müssen. Cicely Saunders, die großartige Frau, die die Palliativmedizin und die Hospizarbeit gegründet hat, sie war eine englische Ärztin, sie war aber auch Krankenschwester und Sozialarbeiterin. Cicely Saunders sagte einmal, es ist nicht das Schlimmste für Menschen, festzustellen, dass sie gelebt haben und jetzt sterben müssen. Das Schlimmste für Menschen ist, festzustellen, dass sie nicht gelebt haben und jetzt sterben müssen.
Herr Professor Borasio, der Ruf nach der sogenannten Sterbehilfe, ich komme dann auch später noch darauf, warum ich sogenannte sage, rührt ja daher, dass die Menschen zwei Ängste begleiten, nämlich die vor einem Qualtod, wie der Pfarrer und Bundestagsvize Peter Hinze, CDU, das nannte, und die Angst vor der Pflegebedürftigkeit, also vor dem Verlust von Selbstbestimmung, dem Ausgeliefertsein der heutigen Medizin gegenüber. Ich nehme jetzt mal die Absicht Ihres Buches ernst. Sie wollen die Angst vor dem Sterben ein wenig verringern und schildern mehrere Fälle von friedlichem Tod. Was ist ein friedlicher Tod?
Also, was wir versuchen ein bisschen zu verhindern, ist, dass wir als Palliativmediziner mit unserem eigenen Konzept eines friedlichen Todes den Menschen begegnen oder sogar versuchen, dieses Konzept ihnen überzustülpen. Den guten Tod, in Anführungszeichen, den gibt es gar nicht. Wenn ich etwas gelernt habe, nach vielen Jahren Begleitung von Patienten am Ende ihres Lebens, dann ist es das, mich immer mehr zurückzuziehen mit meiner eigenen Vorstellung, was denn ein guter oder ein friedlicher Tod für diesen Menschen sein könnte und ihm zuzuhören, was es für ihn bedeutet und was seine Prioritäten am Lebensende sind. Klar, die meisten Menschen möchten zum Beispiel möglichst ohne Schmerzen versterben und viele nehmen dann auch in Kauf, dass sie Medikamente bekommen, die vielleicht sie etwas müde machen. Aber es gibt da auch Ausnahmen. Buddhisten zum Beispiel betrachten den Bewusstseinszustand im Augenblick des Sterbens als besonders wichtig, weil es eine wichtige Bedeutung hat für das, was hinterher passiert und für die Reinkarnation.
Und die nehmen dann auch kein Morphin.
Die versuchen dann so wenig Medikamente wie möglich zu nehmen. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang eher friedlich und ruhig waren und die sich auch so einen Tod wünschen. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang Kämpfer waren, die wahrscheinlich genauso sterben werden und auch so sterben möchten.
Das heißt, die Menschen sterben so, wie sie gelebt haben?
Das ist unsere Erfahrung. Das muss man wirklich so sagen. Im Großen und Ganzen sterben Menschen so, wie sie gelebt haben. Wir hatten mal eine Opernsängerin als Patientin und ich kann Ihnen versichern, ihr Tod war wirklich eine große Show. Ob das man das als friedlich bezeichnen kann, bezweifle ich, aber es war mit Sicherheit ihr eigener Tod. Und das ist das, was wir versuchen für die Menschen zu erreichen.
Aber jetzt mal von der gewaltsamen Todesursache abgesehen, was wäre denn ein qualvoller Tod?
Ein qualvoller Tod ist vor allem einer, der den Wünschen, Prioritäten und Bedürfnissen des Patienten nicht entspricht. Das kann sogar ein Tod sein, der von außen beobachtet friedlich erscheint, wenn er zum Beispiel in einem Ort stattfindet, wo der Patient nie und nimmer sein wollte, wie zum Beispiel das Krankenhaus. Das heißt, was ein würdevoller Tod ist, was ein friedlicher Tod ist, was ein guter Tod ist, das entscheidet immer nur der Mensch für sich allein. Und wir haben die große Aufgabe, die in der modernen Medizin ein bisschen verloren gegangen ist, den Menschen erstmal zuzuhören, bevor wir mit irgendwelchen Konzepten zu ihnen kommen.
Aber Sie sagen, zu Hause sterben ist auch kein Dogma.
Absolut nicht. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die zu Hause sterben möchten. Und wenn man gesunde Menschen fragt, dann wollen das 90%. Wenn man kranke Menschen fragt, dann sagen sie sehr vernünftigerweise, es kommt drauf an. Es kommt nämlich zum Beispiel darauf an, ob ich eine Situation in meinen allerletzten Lebensstunden habe, die zu Hause medizinisch nicht mehr bewältigt werden kann. Sowas gibt es. Und wo es dann im Krankenhaus oder auf der Palliativstation eine bessere Möglichkeit gibt, meine Beschwerden zu lindern. Das heißt, vernünftigerweise sollte man sich diese Frage aufsparen und sich nicht zu früh festlegen und dann im Gespräch mit allen Beteiligten die beste Lösung für den jeweiligen Menschen versuchen zu finden.
Was ja doch aber berechtigt ist und was Sie ja anklagen, nämlich dass der heutige Medizinbetrieb von drei Dingen geleitet sei: Geld, Geld, Geld. Und deshalb werden Menschen am Lebensende auch übertherapiert. Bitte geben Sie uns ein Beispiel.
Ich hatte einmal einen Patienten erlebt, der war sehr jung, 32 Jahre, hatte einen seltenen Tumor, der sehr rasch wuchs und auf die Therapie nicht ansprach. Dann wurde ihm ein neues Medikament angeboten und er willigte ein. Wir wurden daraufhin hinzugezogen, weil der Patient nicht nur an den Schmerzen wegen des Tumors litt, sondern auch sehr stark an den Nebenwirkungen dieses neuen Medikaments. Und das waren Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und einen stark juckenden Hautausschlag am ganzen Körper. Der Patient litt wirklich unbeschreiblich und unter anderem hätte er dringend einer Cortisontherapie bedurft, um die Nebenwirkungen des Medikamentes wenigstens ein bisschen zu lindern. Die behandelnden Ärzte haben unseren Vorschlag aber abgelehnt mit der Begründung, das Cortison könnte eventuell die Wirkung des neuen Medikamentes behindern. Nach unserer Ansicht lag aber der Patient im Sterben und er ist auch tatsächlich 3 Tage später gestorben und man muss leider sagen, er ist qualvoll gestorben.
Was ich zum Beispiel bei meiner Frau erlebt habe, dass dann gesagt wird, also Mädchen, pass mal auf, mach mal jetzt ganz schnell eine Chemo, sonst ist im halben Jahr Schluss. Das war dann zwar auch so, aber wenn man dann recherchiert, stellt man fest, dass Chemotherapien bei Krebs im allerhöchsten Stadium auch überhaupt gar nichts bringen, sondern die Lebensqualität noch verringern.
Das ist wie immer in der Medizin unterschiedlich je nach Fall. Es gibt Krebssorten, bei denen Chemotherapien durchaus sehr, sehr viel bringen oder sogar heilend sein können, wie zum Beispiel bei den Leukämien, vor allem im Kindesalter. Es gibt andere Krebssorten, die zum Teil sehr häufig sind, wie zum Beispiel Lungenkrebs, wo in einer Studie im Jahr 2010 schon gezeigt wurde, erstaunlicherweise, dass das frühzeitige Einbringen der Palliativbetreuung nicht nur zu einer besseren Lebensqualität, zu weniger Depressionen, zu weniger Chemotherapien und damit zu weniger Kosten, sondern darüber hinaus sogar zu einer Lebensverlängerung um 3 Monate gebracht hat. Und das ist natürlich eine enorme Verlängerung im Vergleich zu dem, was die Medizin zurzeit für diese Menschen anbieten kann. Und man muss sich die Frage stellen, warum stürzt sich ein rational arbeitendes Gesundheitssystem nicht auf so einen Ansatz wie die Palliativmedizin? Denn wo gibt es das sonst heute im Gesundheitssystem, dass ein neuer Ansatz die Lebensqualität verbessert, das Leben verlängert und auch noch die Kosten senkt?
Na, Sie liefern ja eine Erklärung. Sie sagen nämlich, die Sterbehilfedebatte liege im Interesse der Pharmaindustrie.
Das ist ein bisschen verkürzt gesagt, aber es ist tatsächlich so. Die Sterbehilfedebatte ist aus meiner Sicht eine große Nebelkerze, die die wirklichen Probleme am Lebensende, um die wir uns alle kümmern sollten, verdeckt. Das kann man auch mit Zahlen belegen. Selbst in den Ländern, wo der assistierte Suizid erlaubt ist, wie zum Beispiel Oregon oder der Schweiz, sterben 2 bis 7 von 1000 Menschen mit dieser Methode. Aber was passiert mit den übrigen 993 Menschen? Diese wünschen sich vor allem eine gute Pflege, eine gute Palliativbetreuung und das nicht ausgeliefert sein an eine Medizin, die leider manchmal doch die Lebensverlängerung über alles stellt und wo eine Übertherapie am Lebensende stattfindet, die tatsächlich größtenteils auch von ökonomischen Gesichtspunkten diktiert ist. Da brauchen wir ein Umdenken in unser Gesundheitssystem und die Frage der Übertherapie betrifft 100-mal mehr Menschen als die Frage des assistierten Suizids. Nur wird darüber sehr wenig geredet, weil die Frage der Übertherapie ökonomische Interessen tangiert.
Die Magensonde bei Demenzkranken halten Sie für einen Kunstfehler?
Wie immer gibt es keine apodiktische Aussage in der Medizin. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel muss man sagen, dass die ganzen Daten, die wir haben, und das sind mittlerweile Daten aus Dutzenden von Studien, ganz klar sagen, dass eine künstliche Ernährung und Flüssigkeitsgabe im allerletzten Stadium der Demenzerkrankung, nämlich dann, wenn der Demenzkranke nicht mehr in der Lage ist, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu sich zu nehmen, diese künstliche Ernährung bringt gar nichts außer Nebenwirkungen und ist damit, da haben Sie recht, kontraindiziert. Man kann sie durchaus als Kunstfehler bezeichnen.
Meine Mutter hat 3 Wochen vor ihrem Tod aufgehört zu essen und wenig getrunken. Also das nennt man, glaube ich, das hat sie unbewusst gemacht, Sterbefasten. Zwangsbehandlung, wenn man da dann dagegen arbeitet, ist aber eigentlich doch verboten. Wissen das zu wenige?
Was ihre Mutter gemacht hat, war kein Sterbefasten. Es ist physiologisch, dass Menschen, vor allem hochbetagte Menschen, in der allerletzten Lebensphase irgendwann immer weniger essen und trinken und dann ganz aufhören. Und das kann dann einige Tage oder sogar ein paar Wochen vor dem Sterben sein. Das ist Ausdruck des physiologischen Verlaufs der Sterbephase. Das sogenannte Sterbefasten, ich mag das Wort nicht, der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, ist, man muss es klar sagen, eine Suizidmethode, die nicht selten von hochbetagten Menschen, die aber gar nicht krank sind und gar nicht kurz vor dem Tode sind, angewendet wird. Das ist in Alten- und Pflegeheimen häufiger der Fall, als man denkt. Ich habe einmal bei einem Pflegekongress in Deutschland die Pflegenden gefragt, wer das schon mindestens einmal erlebt hätte, und die Hälfte hat die Hand gehoben. Das ist aber ganz anders als die physiologische Verringerung und schließlich Einstellung der Nahrungsaufnahme, die mit der Sterbephase bei sterbenden Menschen natürlicherweise eingeht. Und da einzugreifen, in dieser Sterbephase, mit einer künstlichen Ernährung, da haben Sie völlig recht, da tut man dem Menschen nichts Gutes, da quält man ihn nur und das ist tatsächlich ein Kunstfehler.
Jetzt mal ein Beispiel, ein sehr alter Mensch, sehr krank, kommt in die Notaufnahme, Verdacht auf Lungenentzündung. Das ganze intensivmedizinische Programm wird abgespult. Warum fällt es Ärzten so schwer, eigentlich zu sagen, Lungenentzündung ist the old man's friend und ihn friedlich sterben zu lassen?
Das ist eine Frage, die an die Sozialisation der Ärzte rührt. Wir Ärzte sind ja erzogen worden, erst einmal zu handeln. Das heißt, es ist für Ärzte rein psychologisch viel einfacher, etwas zu tun, als nichts zu tun. Dieses Nichtstun ist ja nichts Passives, sondern es ist das, was ich als das liebevolle Unterlassen bezeichne. Das heißt, man unterlässt Maßnahmen, die für den Menschen nicht gut wären, die nicht in seinem Sinne sind, und man begleitet ihn palliativ mit höchster Intensität bis an seinem Lebensende. Dabei muss man natürlich sagen, dass es in der Nothilfe manchmal schwierig ist, zu wissen, wie es dem Menschen vorher gegangen ist. War er ein rüstiger Mensch, der jetzt nur eine kurzfristige Krankheit hat, die man wieder beheben kann? Oder ist es ein wirklich schwerkranker, sterbender Mensch, den man auch in Frieden sterben lassen sollte? Das ist oft wirklich schwierig, aber manchmal ist es nicht so schwierig und dann ist es auch keine Entschuldigung.
Sie haben eine Methode, will ich das gar nicht nennen, das ist ja eigentlich eher naheliegend. Sie sagen nämlich, der Arzt muss dann sein Therapieziel ändern. Und das fällt aber offenbar vielen Ärzten schwer. Warum ist das so?
Es fällt den Ärzten gar nicht so schwer, wenn sie erst einmal realisiert haben, dass es keine Beendigung der Therapie ist, sondern dass es nur eine Änderung des Therapieziels ist. Es ist natürlich schrecklich für Ärzte, sagen zu müssen, dem Patienten gegenüber und sich selbst gegenüber, ich kann nichts mehr für sie tun. Es ist aber nicht nur schrecklich, sondern es ist auch schrecklich falsch, denn es gibt keine Situation im Leben eines Menschen, wo ein Arzt nichts mehr für ihn tun kann. Es gibt aber im Leben eines jeden Menschen einen Punkt, wo das Therapieziel der Lebensverlängerung keinen Sinn mehr macht und man mit dem Patienten dann ehrlich darüber reden sollte, dass ein anderes Therapieziel jetzt im Vordergrund stehen muss, nämlich die Lebensqualität und die Ermöglichung eines friedlichen Todes.
Aber wenn das jetzt so hingeht, dass man dann sagt, Behandlungsabbruch, das ist ein ganz furchtbares Wort, hat der Bundesgerichtshof eingeführt, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie haben ja auch dieses Beispiel da genannt, den Herzschrittmacher ausstellen, was ist das dann?
Dass der Bundesgerichtshof den Behandlungsabbruch jetzt eingeführt hat, ist unglücklich. Sie haben versucht, etwas Besseres an die Stelle von den alten Begriffen passive Sterbehilfe und so weiter zu setzen, die ja sehr missverständlich waren. Das ist zu begrüßen. Nur man muss sich als Arzt immer vorstellen, was es bedeutet für einen Patienten und für seine Familie, wenn man hört, es steht jetzt ein Behandlungsabbruch an. Und das ist ja nie der Fall. Man bricht die Behandlung nie ab als Arzt. Man ändert immer nur das Therapieziel und es gibt Fälle, wo man nach dieser Änderung des Therapieziels mit einer noch größeren Intensität den Patienten betreut, aber halt palliativ, als es vorher der Fall war. Und wenn die Ärzte das realisieren, dann ist es auch viel einfacher, rein psychologisch, diese Therapiezieländerung zu vollziehen. Natürlich gibt es Situationen, wo das durchaus dramatisch sein kann, denn jeder Patient hat das Recht, jede medizinische Maßnahme zu verweigern oder deren Beendigung zu verlangen, wenn er nicht mehr möchte. Das gilt für die künstliche Beatmung, das gilt für die künstliche Ernährung, das gilt aber zum Beispiel auch für einen Herzschrittmacher. Und das ist dann für den betreffenden Arzt eine große psychologische Hemmschwelle, zu wissen, wenn ich diesen Herzschrittmacher ausschalte, das ist nicht immer der Fall, aber in manchen Situationen ist das so, dann ist dieser Patient sofort tot, auch wenn er das will. Für den Arzt selber ist das eine Riesenbelastung und die sollte man dann auch ernst nehmen.
Nun ist aber das Selbstbestimmungsrecht der Patienten ein hohes Gut. Schon das Reichsgerichtsurteil von 1894 hat das festgestellt und das waren ja Ärzte, die den Menschen die Autonomie genommen haben. Das Stichwort, das ja in diesem Zusammenhang immer genannt wird, ist Euthanasie. Herr Professor Borasio, die Angst vor der Pflegebedürftigkeit schürt ja den Ruf nach der sogenannten Sterbehilfe. Franz Müntefering schrieb, die Würde des Menschen hat nichts damit zu tun, ob er sich selbst den Hintern abputzen kann. Also ich hatte kein Problem damit, das bei meiner Frau zu tun, zweimal kurz hintereinander die Windeln zu wechseln, hat jeweils eine Dreiviertelstunde gedauert, weil die bis oben voll waren. Menschen, die Angst vor dieser Art von Pflegebedürftigkeit haben, bieten Sie ja einen Gedanken an, nämlich die Haltung der Souveränität. Was heißt das?
Der Gedanke stammt von dem deutschen Philosophen Gernot Böhme, der eine ganz interessante Überlegung gemacht hat, nämlich, dass es tatsächlich für viele Menschen schwierig ist, einen Teil ihrer Autonomie abzugeben und sich pflegen zu lassen. Viele Menschen haben einen regelrechten Horror davor. Es berührt die Intimität, es berührt das Schamgefühl. Und da setzt Gernot Böhme an und sagt, auf der anderen Seite kann es auch wunderbar sein, festzustellen, dass es Menschen gibt, die bereit sind, mich zu pflegen, die das auch gerne tun, die das liebevoll tun, sei es Familienangehörigen, sei es auch Menschen, die das professionell tun. Und dass ich mich darüber freuen kann und akzeptieren kann, dass ich dafür dann ein Stück meiner Selbstbestimmung abgeben muss und das sogar gerne tue. Und diese Haltung nennt Gernot Böhme die Souveränität. Das ist sicherlich nicht ein Patentrezept für alle Menschen, aber es ist für viele Menschen ein sehr, sehr tröstender Gedanke.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Gian Domenico Borasio, Professor für Palliativmedizin an der Universität Lausanne. Herr Professor Borasio, was stört Sie an dem Begriff Sterbehilfe?
Der Begriff Sterbehilfe hat einen großen Nachteil. Kein Mensch weiß, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Es ist ein Begriff, der sich nur in der deutschen Sprache findet. Es gibt kein Äquivalent im internationalen Schrifttum, im Englischen, Französischen oder Italienischen. Und es ist ein Begriff, der historisch sehr belastet ist. Wenn man Sterbehilfe mit Euthanasie gleichsetzt, dann löst das natürlich schreckliche Ängste aus. Vom Wortsinn her könnte man aber auch all die wunderbaren Sachen, die die Palliativmedizin und die Hospizarbeit am Ende des Lebens für die Patienten tun, als in Anführungszeichen aktive Sterbehilfe bezeichnen. Aber der Begriff ist ganz anders belegt. Und durch die juristische Entwicklung der letzten 20 Jahre mit den Begriffen aktive, passive und indirekte Sterbehilfe ist so viel Verwirrung gestiftet worden, dass es wirklich an der Zeit ist, diese Begriffe durch bessere, neutralere und verständlichere zu ersetzen.
Aktive Sterbehilfe, das ist Tötung auf Verlangen. Warum sind Sie vehement dagegen?
Ich bin deswegen dagegen, weil die Daten aus den Niederlanden und aus Belgien uns zeigen, dass ganz große Gefahren in dieser Praxis bestehen. Die Zahlen sind in den letzten Jahren rasant gestiegen, mittlerweile in den Niederlanden über 3% der Menschen. Es gibt nachweislich Menschen, die getötet werden, obwohl sie es gar nicht verlangt haben, sondern da wird ein mutmaßlicher Wille, getötet zu werden, konstruiert. Und da denke ich persönlich, wenn eine Gesellschaft anfängt, Menschen zu töten aufgrund von Mutmaßungen über deren Willen, dann ist eine ganz gefährliche Grenze überschritten. Das andere ist, wir brauchen die Tötung auf Verlangen gar nicht. Es ist nicht notwendig, dass sich Menschen von einem Arzt töten lassen. Es senkt die psychologische Hemmschwelle ganz erheblich, was ich nicht gut finde. Und es ist nicht notwendig, denn wenn ein Mensch in einer Extremsituation, zum Beispiel bei schwerer Krankheit am Lebensende, einen frei verantwortlichen Willen zur Lebensbeendigung äußern kann, dann kann er auch diesen Willen selbst bis zu Ende führen mit einem assistierten Suizid, mit einer Hilfe bei der Selbsttötung, wo aber der Patient bis zum Schluss die sogenannte Tatherrschaft beibehält, das heißt auch bis zum Schluss sich auch anders entscheiden kann.
Die Bundesärztekammer hat 2010 den Satz in die Berufsordnung eingefügt, Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Das haben 10 von 17 Ärztekammern übernommen. Aber sie wird ja doch praktiziert und noch nie hat ein Arzt deshalb seine Approbation verloren. Warum eigentlich nicht?
Also zunächst einmal wichtig auch für die Zuhörer, Assistenz im Suizid ist in Deutschland strafrechtlich nicht verboten. Sie ist nicht geregelt, also ist sie nicht verboten, denn eine Beihilfe zu einer Tat, die an sich nicht strafbar ist, und Suizid ist ja Gott sei Dank seit langer Zeit nicht mehr eine Straftat, eine solche Beihilfe kann nicht verboten sein, wenn es nicht ein extra Gesetz dazu gibt, wie es unter anderem in Italien und Österreich der Fall ist. In Deutschland ist also die Assistenz im Suizid strafrechtlich nicht verboten. Den Ärzten ist es qua Berufsrecht, wie Sie sagen, in 10 Bundesländern verboten, in weiteren 7 nicht oder nur teilweise. Das heißt, kein Mensch weiß, was einem Arzt wirklich droht. Denn die Tatsache, dass bisher keine einzige Approbation entzogen wurde, ist keine Garantie, dass das nicht irgendwann doch passiert. Außerdem gibt es noch weitere juristische Fallstricke im Betäubungsmittelgesetz und so weiter. Das heißt, die gesamte Situation ist die einer großen Rechtsunsicherheit. Keiner weiß, was wirklich erlaubt und was verboten ist. Und das gilt besonders für die Ärzte. Und diese Angst hat einen ganz schlimmen Nachteil. Sie verhindert einen offenen Dialog zwischen Patienten und Ärzte. Ich habe einmal was ganz Schlimmes erlebt auf unserer Palliativstation, damals noch in München. ein junger Patient mit einem sehr aggressiven Tumor, stärkste Schmerzen. Er kam zu uns auf die Palliativstation. Die Schmerzen konnten wirklich sehr, sehr gut gelindert werden. Aber der Tumor wuchs natürlich weiter. Die Lebenserwartung war kurz. Er hat sich bei allen bedankt, ist nach Hause gegangen und hat sich umgebracht. Wir waren alle schockiert. Wir haben dann seine Schwester gefragt. Das war die einzige, mit der er noch vorher geredet hatte. Und sie hatte ihn gefragt, wieso hast du nicht mit den Ärzten geredet? Und die erschütternde Antwort war, um Gottes Willen, die Ärzte waren so gut zu mir, ich konnte sie unmöglich in Schwierigkeiten bringen. Und ein System, was eine solche Situation hervorbringt, eine Regelungssituation, die eine solche Sperre im Gespräch hervorbringt, das kann keine gute Regelung sein, das muss man ändern.
Sie haben einen Gesetzesvorschlag gemacht, zusammen mit anderen. Was ist dessen Kern?
Dessen Kern ist, dass die Suizidassistenz zwar allgemein verboten, aber mit zwei wichtigen Ausnahmen, nämlich Angehörigen und nahe Bezugspersonen und vor allem unter ganz strengen Bedingungen Ärzten erlaubt wird. Und den Ärzten wird es nur erlaubt, wenn es zwei Ärzte sind, die den Patienten untersucht haben, wenn sie den Patienten lebensorientiert über Alternativen aufgeklärt haben, insbesondere Palliativmedizin, wenn es eine klare Diagnose einer zum Tode führenden Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung gibt und wenn das Ganze auch noch mit einer Bedenkzeit gibt. Das heißt, der Patient muss die Möglichkeit haben, sich auch über Alternativen zu informieren. Und diese Gesetzesvorlage lehnt sich an die Regelung im US-Bundesstaat Oregon an, wo seit 17 Jahren eine solche Regelung existiert und wo die Zahl der assistierten Suizide bei 2 Promille bleibt und keinerlei steigenden Tendenzen zeigt im Vergleich zu den Niederlanden. Und eine ganz spannende Beobachtung hat man in Oregon gemacht. Von den etwa 100 bis 120 Menschen, die pro Jahr dieses sehr strenge und aufwendige Verfahren durchlaufen, an dessen Ende die Verschreibung einer tödlichen Dosis, einer Substanz durch den Arzt steht, von diesen 120 Menschen nehmen dann tatsächlich über ein Drittel diese Substanz gar nicht ein und sterben eines natürlichen Todes. Das bedeutet, mit einer solchen Regelung verhindert man Suizide, weil die Menschen das haben, was ich als Sterbeversicherung bezeichne. Also alleine die Möglichkeit, dass man weiß, dass man im Extremfall auch so eine Möglichkeit hätte, nimmt den Menschen ganz viel Angst. Und da ist die Diskussion über das Lebensende dann viel ruhiger, weniger emotional aufgeladen, weniger ideologisch. Das kann ich durch den Vergleich zwischen der Schweiz, wo ich arbeite, und Deutschland, wo ich immer noch tätig bin, sehr gut beobachten.
Herr Professor Borasio, ich komme jetzt zu den Einwänden. Ein zentraler Einwand ist der soziale Druck, der auf Kranke und Sterbende entstehen könnte, anderen nicht zur Last zu fallen. Das ist der zentrale Punkt, warum zum Beispiel der Hospiz- und Palliativverband dagegen ist. Und ich habe auch mit einem Berliner Palliativmediziner gesprochen, der gesagt hat, schon jetzt ist das Ergebnis dieser Debatte über die sogenannte Sterbehilfe, dass Leute danach fragen. Sogar Vergleiche zur Tiermedizin werden gezogen. Sie selbst sagen auch, es wäre in der Tat furchtbar, wenn sich diese Menschen eines Tages dafür entschuldigen müssten, dass sie noch am Leben sind und am Leben bleiben möchten. Wie entkräften Sie denn das, wenn Sie einen Gesetzesvorschlag machen?
Das ist der Grund, weshalb wir unseren Gesetzesvorschlag einzig und allein auf die Menschen mit einer schweren, zum Tode führenden Erkrankung beschränkt haben. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel zu Beginn einer Demenzerkrankung sind oder pflegebedürftig sind oder einfach nur hochbetagt sind und nicht mehr weiter leben möchten, die wären von diesem Gesetzesvorschlag nicht abgedeckt. Denn wir möchten tatsächlich nicht, dass sich hochbetagte, pflegebedürftige Menschen in Zukunft entschuldigen müssen, dass sie weiterleben möchten. Wir wissen aber auch, dass wenn man diese Regelung so einschränkt, und da haben wir die Zahlen aus Oregon der letzten 17 Jahre, dass da die Anzahl der assistierten Suizide sehr klein bleibt und aus allen Untersuchungen, die bisher in Oregon und in anderen Staaten durchgeführt wurden, ist keinerlei Tendenz zum sozialen Druck zu sehen. In den Niederlanden allerdings sehe ich diese Tendenz sehr wohl und da ist die Gefahr sehr, sehr groß einer schiefen Ebene, einer Ausweitung, die ja schon passiert ist, auf hochbetagte Menschen, auf Minderjährige, auf psychisch Kranke. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Meine Überzeugung ist, wir brauchen eine vernünftige Regelung, bevor wir nicht irgendwann aufgrund der großen Ängsten der Bevölkerung eine unvernünftige Regelung bekommen. Das heißt, dieser Gesetzentwurf ist auch ganz explizit dazu gedacht, ein Bollwerk gegen die Einführung der Tötung auf Verlangen zu sein.
Wie viel indirekte Sterbehilfe gibt es denn in Deutschland? Also Medikamentengabe in einer Dosis, die als unbeabsichtigte, das ist nämlich die Definition, die unbeabsichtigte Nebenwirkung die Sterbephase verkürzen könnte. Zulässig laut Bundesgerichtshof und auch laut katholischer Kirche, Papst Pius XII. 1957.
Das ist die Doktrin des Doppeleffektes. Wenn etwas einen guten Zweck verfolgt und als Nebenwirkung nicht intendiert einen nicht so guten hervorbringt, dann ist es ethisch erlaubt. Aber da kann ich Sie beruhigen. Die neuesten Ergebnisse der Palliativforschung zeigen ganz klar, bei korrekter Anwendung von Medikamenten wie zum Beispiel Morphin gibt es diese Nebenwirkung so gut wie nie. Und das kann man ganz leicht erklären, wenn Sie die Morphingabe korrekt machen, nämlich niedrig anfangen und langsam steigern, bis die Beschwerden gelindert sind, werden Sie so gut wie nie in diese Situation kommen. Denn bevor der Patient durch die Morphingabe eine sogenannte tödliche Atemdepression, also einen Atemstillstand bekommt, bevor das passiert, schläft er aufgrund der Nebenwirkung vom Morphin ein. Und dann haben Sie eine Situation, die wir als palliative Sedierung bezeichnen. Das heißt, das ist die Ultima Ratio, die letzte Möglichkeit der Symptomlinderung, indem man eine Sedierung, eine Art Narkosezustand erreicht. Aber dann braucht man nur mit der Steigerung des Morphins aufzuhören und man kann den Patienten damit dann nicht umbringen. Das heißt, wir müssen uns im Klaren sein, bei korrekter Anwendung sind Morphin und andere Mittel, die in der Palliativmedizin am Lebensende zur Beschwerdelinderung eingesetzt werden, mit die sichersten Medikamenten, die wir in der Medizin haben, und eine Angst vor einer tödlichen Nebenwirkung ist unbegründet.
Bleibt jetzt mal von religiösen Einwänden abgesehen die Frage nach dem Berufsethos der Ärzte. Wie gesagt, die Bundesärztekammer hat 2010 in die Berufsordnung geschrieben, Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Der Berliner Arzt Michael de Ridder hat hier in dieser Sendung gesagt, die Bundesärztekammer habe damit die ärztliche Gewissensentscheidung gleichgeschaltet. Steht ihr das eigentlich zu?
Aus meiner Sicht auf gar keinen Fall, denn eine Umfrage, die durch die Bundesärztekammer selbst durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass sich fast 40% der Ärzte in Deutschland durchaus vorstellen könnten, wenn die gesetzlichen Regelungen klar definiert wären, Hilfe beim Suizid ihrer Patienten zu leisten. Und es gibt nicht nur in der Bevölkerung eine Meinungsvielfalt, ein Pluralismus, sondern es gibt auch in der Ärzteschaft unterschiedliche Meinungen. Man kann doch nicht aus der Spitze der Bundesärztekammer heraus fast 40% der Ärzte quasi als moralisch oder berufsethisch minderwertig darstellen.
Aber warum soll denn die Bundesärztekammer das nicht regeln, also sprich zurückdrehen? Warum muss da jetzt der Gesetzgeber einschreiten?
Es gibt viele Wege zu einer vernünftigen Lösung. Wir haben einen Weg vorgeschlagen, der uns praktikabel, weil klar erscheint und von dem wir sagen können, aufgrund der Daten von Ländern, wo es diese Regelung gibt, können wir ein bisschen voraussagen, was passieren könnte, wenn man diese Regelung einführt. Was wichtig ist festzustellen, es ist ein marginales Phänomen, die Sterbehilfe. Ich mache das mit einem Zahlenbeispiel deutlich. Wenn wir die Zahlen aus Oregon, die nach 17 Jahren sich eingependelt haben, wohlgemerkt, einführen, dann würde das in Deutschland weniger als 2000 assistierte Suizide pro Jahr bedeuten. Es haben sich aber über 100.000 aktiv tätige Ärzte grundsätzlich dazu bereit erklärt in dieser Umfrage. Das würde bedeuten, dass jeder dieser Ärzte 50 Jahre lang praktizieren muss, um im Schnitt ein einziges Mal gebeten zu werden, einen solchen Wunsch zu erfüllen. Also wo da der ethische Untergang des Abendlandes sein soll, das erschließt sich mir nicht. Aber es ist klar, es ist ein marginales Phänomen. Reden wir lieber über die unzureichende Pflege am Lebensende. Warum haben Menschen Angst davor? Reden wir lieber über die unzureichende Palliativbetreuung. Es gibt viele Lippenbekenntnisse, aber konkret passiert ist noch nicht viel. Und reden wir lieber über die Übertherapie am Lebensende, die uns allen mit 100-mal mehr Wahrscheinlichkeit betreffen wird als die Frage des assistierten Suizids.
Professor Borasio, es ist ja das Ziel, und das war eigentlich ja auch der Ausgangspunkt offenbar, die Tätigkeit der Vereine Dignitas oder Exit eben zu beenden. Das wird sicherlich so passieren, und ich sage auch voraus, es wird keine Tötung auf Verlangen in Deutschland geben. Also geht es im Grunde um den assistierten Suizid. Ich will Sie da gar nicht zu einer Prognose herausfordern, sondern vielmehr nochmal auf diese Debatte gewissermaßen von oben drauf schauen. Wo wird sie hinführen? Welche Hoffnung haben Sie?
Meine große Hoffnung ist die, dass wir durch diese Debatte, die hoffentlich irgendwann mit einer vernünftigen Lösung beendet wird, wie das damals mit der Patientenverfügungsdebatte auch der Fall war, dass wir durch diese Debatte ein bisschen darauf hingebracht werden, dahinter zu schauen und festzustellen, dass die echten Probleme am Lebensende ganz woanders liegen. Letztlich müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, was uns die hochbetagten, schwerkranken, pflegebedürftigen, großteils dementen Menschen wert sind, die wir alle einmal sein werden. Und um diese Frage zu beantworten, brauchen wir ein Umdenken in der Medizin. Wir brauchen eine Medizin, die den Patienten wieder in den Mittelpunkt stellt, mit seinen Nöten, mit seinen Sorgen, mit seinen Bedürfnissen. Wir brauchen eine hörende Medizin. Und wenn uns diese Debatte auch nur ein bisschen in diese Richtung bringen wird, dann und nur dann wird sie ihren Sinn gehabt haben.
Herr Professor Borasio, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Palliativmediziner Professor Gian Domenico Borasio von der Universität Lausanne. Sein Buch ist bei CH Beck für 17,95 Euro erschienen, Titel Selbst bestimmt sterben. Nächste Woche, wer die Macht über unsere Daten hat. Gast ist Professor Christoph Meinl, Direktor des Hasso-Plattner-Institutes in Potsdam. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.